man muss sich halt dann, glaube ich, als trauernde Person so ein Stück weit, egal wie dieser Fall gekommen ist, abfinden, dass er so gekommen ist und sich da dann so ein Stück weit halt seine Strohhalme irgendwie greifen.
Ich gehe voll mit, was das angeht, so ja, das ist hart, darüber zu sprechen, und das ist jetzt auch nicht meine liebste Beschäftigung, diesen Moment immer wieder durchzugehen, aber ich glaube, man kann als Außenstehender viel mehr davon mitnehmen, um zu sehen, was einen, oder um zu spüren, was einen vielleicht erwarten könnte irgendwann, als jetzt von jedem lausigen Filmtod, den man im Fernsehen oder so begegnet. Weil das hat wirklich am allerwenigsten was mit der Realität zu tun.
Meistens, ja.
Mhm. Also da ist ja auch nie so ein Röcheln dabei zum Beispiel.
Mir hilft es aber auch extrem zu wissen, okay, man hätte jetzt im Nachhinein, ne, dieses hätte Fahrradkette, man hätte nichts retten können, man hätte nichts anders machen können.
Nee. Ja.
Alles ist extrem schockierend und ich glaube auch wirklich traumatisch, was da passiert ist, auch in unseren Geschichten. Aber die Sterbeprozesse sind so unterschiedlich und wie unsere Eltern vor uns gegangen sind oder Teile unserer Eltern vor uns gegangen sind, das sind alles Erfahrungen, die wir leider nicht mehr aus unserem Leben ausgrenzen können. Aber ich finde es schön, dass wir so offen darüber sprechen können und auch diesen Raum öffnen können, dass andere sich vielleicht dann auch verstandener fühlen und merken, dass sie nicht alleine sind mit ihren Schicksalen.
Tod. Und jetzt gemeinsam durch die Trauer.
Mit mir Shannon.
Mit mir Rosi.
Und mit mir Ju.
Shannon und ich haben jeweils unsere Mama verloren.
Und ich meinen Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne von Anfang an gehabt hätten.
Wir sind Ju, Shannon und Rosi und wir haben alle drei auf ganz unterschiedliche Art und Weise jeweils einen Elternteil verloren. Und was wir gemerkt haben, ist, dass es irgendwie gar keine so richtigen Angebote gibt für Leute jetzt in unserem Alter, sage ich mal, die vielleicht auch ein bisschen mehr Orientierung im Leben brauchen. Es gibt Angebote für Kinder, es gibt Angebote für ältere Menschen und es gibt auch viele Angebote, die kirchlich und auch religiös geprägt sind, aber für die Leute, die sich davon nicht so abgeholt fühlen, haben wir uns gedacht, da machen wir jetzt einen Podcast drüber und deswegen sind wir hier. Den Podcast gibt es bei ARD Sounds und uns gibt es auch zu sehen, weil wir sind ein Videopodcast und zwar genauer gesagt bei SWR Deep Talk auf dem YouTube-Kanal. Und ansonsten findet ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt.
In der ersten Folge haben wir ja schon drüber gesprochen, warum wir es generell wichtig finden, dass über das Thema Trauer mehr gesprochen wird. Und heute möchten wir explizit über einen Moment sprechen, nämlich den Zeitpunkt des Todes. Den haben wir alle erlebt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und deswegen kann es sein, dass es heute auch nochmal ein bisschen expliziter wird. Wir möchten nämlich konkret drüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt, sowohl körperlich, aber auch emotional. Und es könnte natürlich deswegen sein, dass die Folge auch ein bisschen schwerer wird als die letzte. Aber wir geben uns natürlich alle Mühe, damit es für euch möglichst erträglich ist.
Aber wir haben einfach gemerkt, dass darüber wirklich wenig gesprochen wird und das ein riesen Tabuthema ist, was es eigentlich nicht sein sollte. Aber die Erkenntnis, die wir, glaube ich, alle davon hatten in diesem einen Moment war, niemand bereitet einen richtig darauf vor. Aber ich glaube, wenn man die Erfahrungen teilt und einfach merkt, okay, man ist nicht alleine damit, dann ist es vielleicht irgendwie ein bisschen erträglicher für sich selbst zu wissen, okay, in der Situation hat sich jeder hilflos gefühlt und jeder aufgeschmissen gefühlt und ein richtig und falsch gibt es gar nicht. Oh, war ich darauf vorbereitet? Also zu meiner Geschichte, meine Mama hatte Krebs und natürlich kann man dann sagen, bei einem Verlauf, den sie hatte, dass man sich darauf vorbereiten kann, in Anführungszeichen, dass das nicht mehr lange gut geht. Und auch wenn die Palliativärztin mir gesagt hat, naja, sie wissen schon, dass ihre Mama im Sterben liegt, also... Ja.
Ach so, ja dann. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid.
Ah, Moment, da gab es so eine To-Do-Liste. hat mir gar nicht geholfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit so einer Formulierung wie vorbereitet. Ich meine, Rosi, deine Mama, die war auch krank.
Mhm.
Hattest du so einen Ansatz von, ich fühle mich vorbereitet?
Also vorbereitet fühlen nicht. Aber ich glaube, also meine Mama ist ja dann die letzten 2 Wochen vor ihrem Tod auch noch ins Hospiz gekommen. Und wenn du ins Hospiz kommst, dann weißt du ja eigentlich, was Sache ist. Insofern war dann schon absehbar, okay, das geht jetzt vielleicht noch 1 bis 3 Wochen irgendwie. Klar weiß man es dann trotzdem nicht. Man kann sich ein Stück weit emotional darauf einstellen, weil man weiß so, okay, das wird passieren. Da wird es jetzt keine Hoffnung mehr geben. Da gibt es jetzt keinen Twist mehr. So Überraschungen doch nicht. Aber so richtig vorbereitet auf diesen Moment, wenn der dann da ist, ist man trotzdem überfordert. Also man kann nicht vorbereitet sein. Man kann es erahnen oder sich darauf einstellen, aber vorbereitet ist man, glaube ich, nicht.
Dass es absehbar ist, ist vielleicht so ein Wort, womit ich mich mehr identifizieren kann mit. Das ist unsere Situation, aber wir haben noch jemanden hier in der Runde, die da weder von vorbereitet noch von absehbar sprechen kann. Ju, bei dir war es ganz anders.
Ja, bei mir war es komplett plötzlich. Also besser kann man es gar nicht beschreiben. Wenn ich dran denke, werde ich wieder so ein bisschen nervös. Ich fange auch wieder an, so mit meinen Händen zu spielen. Aber ja, plötzlich trifft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich muss mir mal kurz meinen Stein schnappen, den ich mir hier bereit zu reiten.
Was ist das für ein Stein?
Das ist ein Stein, den hat mein Papa hat immer beim Spazierengehen Sachen vom Boden aufgesammelt. So Kastanien, Steine, die ihm irgendwie besonders aufgefallen sind. Und halt zu Hause abgelegt. Und diesen Stein habe ich mir jetzt einfach mitgenommen, so, weil der lässt sich gut anfassen. Der liegt gut in der Hand und irgendwie fühle ich ihn da ein bisschen näher bei mir. Und gerade wenn wir jetzt über sowas Schweres sprechen, brauche ich ihn irgendwie gerade wieder ein bisschen näher bei mir eben. Also der Tod selber von ihm war relativ leise und so wie es alles abgelaufen ist, von den Symptomen her, gehen wir davon aus, dass das ein Hinterwandinfarkt gewesen sein muss, der sehr tödlich ist. So ein Hinterwandinfarkt zeichnet aus, dass der sehr atypisch läuft. Also die Symptome sind nicht wie bei einem klassischen Herzinfarkt, so Schmerzen im oberen Rücken oder in den Oberarm, sondern eher Schwindel, Erbrechen, also Sachen, die halt wirklich hin zum Kunst überall passieren können. Und man spricht da auch von einem stummen Herzinfarkt.
Ich habe das Gefühl, so ist es besser, wenn jemand plötzlich oder unerwartet stirbt. Das eine so, man kann sich vorbereiten. Ne? Also jetzt wirklich ein Wording jetzt aufgepasst, weil wir es schon selbst gesagt haben, wir können uns damit jetzt nicht so ganz identifizieren, aber um es mal kurz abzutrennen. Ich tue mich immer schwer zu sagen, das eine oder das andere ist besser, weil wirklich besser ist es nie.
Also in so einer Situation kann man, glaube ich, nicht von besser,
gar nicht.
Besser sprechen, anders vielleicht, oder?
Genau, einfach, anders, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Gespräche in der Gesellschaft ja doch dann aufkommen.
Naja, zum
oder?
Glück ist es so und so passiert.
Genau,
und so,
zum Glück ist es so und so passiert und zum Glück musste er nicht leiden oder zum Glück war es irgendwie, keine Ahnung, einfacher oder ihr hattet nicht so einen langen Prozess, den wir zum Beispiel durchgegangen sind, also Rosi und ich, dass es wirklich diese Krankheit war, wo wir auch die Therapieform und sonstiges alles miterlebt haben und man sich vielleicht nicht schon mit dem Tod vorher beschäftigen musste, aber ich weiß nicht, also wenn ich sowas höre mit, ja, dann war es ja aber ein bisschen besser, jetzt zum Beispiel auch bei Ju's Geschichte, da dreht sich in mir wirklich alles um. Ich weiß nicht, wie geht's euch da so?
Boah, also du, ganz ehrlich, ich muss erstmal so richtig viel Zeit ins Land kommen lassen, um mir da richtig Gedanken drüber zu machen. Aber die Frage ist, für wen ist es besser oder schlimmer? Wenn ich jetzt an die verstorbene Person denke selber, gehe ich sehr stark davon aus, dass das die Art und Weise, wie mein Papa gegangen ist, dass es so schnell ging, dass es für ihn auf jeden Fall schon besser war. Was es mit uns als Angehörige, Hinterbliebene macht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube, das schenkt sich dann tatsächlich gar nichts.
Ja, ich glaube, es unterscheidet sich insofern nochmal jetzt auch gerade, was die Trauer angeht. Ich meine, du hast jetzt auch ja irgendwie so einen persönlichen Gegenstand. Und meine Mama hatte zum Beispiel die Möglichkeit, noch irgendwie ein paar so tröstende Worte in Form von einem Brief oder sowas zu schreiben, was sie auch getan hat. Und es gibt mir auch immer noch Kraft. Das lese ich schon auch immer wieder. Also es gibt immer wieder Momente, auch wenn ich an sie denke, wo ich mich dann halt bewusst hinsetze, so diese Briefe lese. Man muss sich halt dann, glaube ich, als trauernde Person so ein Stück weit, egal wie dieser Fall gekommen ist, abfinden, dass er so gekommen ist und sich da dann so ein Stück weit halt seine Strohhalme irgendwie greifen, oder? Also
das stimmt. Und auch wenn ich das jetzt so mit meinem Papa in den letzten Minuten seines Lebens nicht hatte, bin ich doch sehr froh drum, dass wir das zumindest in den ganzen Jahren, die wir davor miteinander verbracht hatten, immer ganz viel hatten miteinander. Er hat mir auch Briefe geschrieben und so, voll süß, obwohl wir so fast nebeneinander gewohnt haben.
Ja.
Manchmal frage ich mich schon so, boah, famous last words, hätte das nochmal irgendwas anderes gemacht, aber das kann man, hätte Fahrradkette.
Aber ich kann es dir sagen, also ich weiß die Worte auch zum Beispiel nicht, was jetzt so die letzten Worte waren, so als ich meine Mama das letzte Mal irgendwie besucht oder gesehen habe. Aber habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, weil was sind denn dann jetzt irgendwie so, klar kann das irgendwie episch sein, aber es gibt ja auch so eine How I Met Your Mother Folge, weiß nicht, ob ihr die kennt.
An die musste ich gerade
Marshall, oder genau, wo dann irgendwie sein Vater, ich weiß gar nicht, sagt also, irgendwie, ja, dieser Film ist so geil.
Crocodile
oder so.
Dundee.
Ja. Und Crocodile Dundee 3, mega. So, ja, okay, nimmst du das irgendwie noch so mit.
Die letzten Worte waren, ich liebe dich, Sohn, ich liebe
dich. Ja, genau, ja. Die letzten Worte waren, ich liebe dich. Ja, oder? Ja. Wie war das aber bei dir?
Mit den letzten Worten? Ja. Doch, da kann ich mich sehr, sehr bewusst dran erinnern. Die habe ich mir auch tätowieren lassen. Also meine Mama hat im Sterbeprozess, es hatte nochmal so einen wachen Moment und hat dann gesagt, ich glaube an dich.
Jo, okay.
Und
Peak,
ja.
Peak famous last words.
Das ist wirklich, also wenn sowas passiert, dann auf jeden Fall.
Was, und ich dachte auch, also bis dahin so, was kommt als letztes, so ich liebe dich oder ich hab dich lieb oder irgendwie sowas, ne? Aber ich glaube an dich, das greift nochmal so viel mehr auf.
Ich krieg gerade wieder voll Pipi.
Ja, ich auch, das ist wirklich.
Ja, also das
ist ein Traum.
Begleitet mich auf jeden Fall. Rosi, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, deine Mama, die hatte wohl offensichtlich einen Moment, wo sie sich dazu entschieden hat, eben diesen Brief zu verfassen. Gab es denn dann auch für dich irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird es greifbar, jetzt wird es klar, dass ich nicht mehr lange meine Mama habe? Und auch nochmal Disclaimer für die Hörer, ne, oder Zuschauer, je nachdem, wie ihr uns guckt. In der Folge sprechen wir ein bisschen mehr über jetzt wirklich auch den Todeszeitpunkt, den Sterbeprozess an sich, dass ihr da nur wisst, okay, wenn euch das zu viel ist, dann könnt ihr da vielleicht die Folge erstmal skippen.
Es gab so keinen Zeitpunkt der Übergabe, dass ich wusste, sie hat mir einen Brief geschrieben, sondern ich habe diese Briefe erst entdeckt. Das war alles wirklich, wenn ich so zurückdenke, das war wie gescriptet in so einem Film, als ich dann halt quasi ihre Sachen auch aussortiert habe und ihre Taschen und sowas, da lag das halt in der Schublade. Also mein Papa war zum Glück auch noch dabei, habe ich gesagt, ey, wusstest du davon? Er wusste auch nichts davon. So, also das ist eher so im Hintergrund halt alles passiert, ne? Und ich weiß jetzt auch nicht konkret, von wann dieser Brief stammt, zu welcher Zeit sie den geschrieben hat in der Krankheit. Als ich gemerkt habe, dass es so richtig konkret wird, war bei mir eher so ein Moment, als ich im Studium war und nicht mehr daheim gewohnt habe und dann am Wochenende heimgefahren bin. Und dann habe ich von der Woche so ein bisschen erzählt. Wir waren halt zu dritt im Wohnzimmer, mein Papa, meine Mama und ich, und meine Mama hat so gar nicht drauf reagiert, weil ich halt auch so ein paar Sachen gesagt habe, wo sie so auf jeden Fall so gesagt hätte, ja, das muss doch jetzt aber nicht sein oder überleg's dir doch nochmal oder so, weil so ein paar Entscheidungen anstanden. Und sie hat halt nichts gesagt, was mich schon so gewundert hat. Und dann irgendwann so, sag mal, Papa, was ist denn mit Mama eigentlich los? Und dann habe ich so gemerkt, okay, sie ist geistig halt gerade gar nicht mehr anwesend, so richtig. Und bei ihr war halt das Ding, dass diese Metastasen, sie hatte erst Knochenmetastasen und dann aber auch ins Gehirn gestreut haben. Also sie hatte Metastasen im Hirn. Und da habe ich dann so gemerkt, dass es halt einfach bergab geht. Und das war auch so das erste Mal, wo ich wirklich so gecheckt habe, okay, hier passiert gerade irgendwie was. Weil davor war es immer nicht so richtig greifbar. Ich habe damals die Pflegerin auch so gefragt, ja, also mir ist klar, meine Mama hat Krebs, aber wie lange lebt sie denn jetzt noch damit? So, gibt es irgendwie was Absehbares, weil ich halt so ein bisschen irgendwie das einschätzen konnte. Und die hat halt auch gemeint, naja, also das kann jetzt noch ein Jahr gut gehen, das kann aber auch noch 15 Jahre gut gehen.
Boah, krass.
Also es war halt wirklich so eine Zeitangabe für mich, so, das war null greifbar für mich. Da hat man sich so richtig lost gefühlt, weil ich dann gar nicht wusste, wie soll ich jetzt damit umgehen. Und da habe ich dann aber schon gemerkt, okay, gut, da hat es dann auch wirklich konstant zügig abgebaut. Und dann ist sie eben Anfang April, haben wir glücklicherweise noch so von heute auf morgen diesen Platz im Hospiz bekommen, weil mein Vater sie auch daheim gepflegt hat und sie da halt wirklich fast gar nicht mehr reagiert hat einfach. Und das war eigentlich so auch diese schlimmste Zeit, wenn du halt so keine Rückmeldung von der Person bekommst. Und im Hospiz durch diesen Ortswechsel irgendwie und vielleicht auch durch die Medikamente, die sie da bekommen hat, ist sie so diese letzten zwei Wochen nochmal so richtig aufgeblüht. Und das war dann irgendwie so ein schöner Abschied.
Wie hat
sie dann so
gemacht,
in Erinnerung zu behalten? Ja, einfach, dass sie mit einem wieder interagiert hat. Also davor war sie wirklich halt gefühlt nicht mehr ansprechbar. Und dann war sie so, da hat sich so gefreut, dass man sie besucht hat. Ich habe ihr da damals dann auch so vorgelesen, so vertauschte rollenmäßig, so Bücher, die sie mir in der Kindheit vorgelesen hat. Und dann hat sie selber so auch gesagt, als die Pflegerin reinkam, ist das nicht schön, früher habe ich es ihm vorgelesen und jetzt liest er mir vor. In dem Moment haben wir halt beide nochmal zusammen lachen können.
Mhm.
So, das war davor halt nicht möglich.
Ich finde das gerade, was du beschrieben hattest mit diesem entweder ein oder 15 Jahre, das muss doch ein wahnsinnig beängstigendes Gefühl sein, zu wissen, dass du so lange in diesem Schwebezustand,
ja, genau,
sein,
ja,
kannst.
Ja, total.
Oh.
Also das war halt wirklich, mir wäre es lieber gewesen, sie hätte irgendwie gesagt, so ja, wäre auch blöd gewesen, so war es ja im Endeffekt auch, so ja, noch 3 Monate, aber dann sind wir wieder bei dem Ding, dann ist es absehbarer.
Ja, wobei ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, also mein Papa hat den Arzt bei meiner Mama gefragt gehabt. Die Therapien haben nicht mehr angeschlagen gehabt und die wir ausprobiert hatten, die hatte zu Teilen gewirkt, aber dann ist Krebs wieder an anderen Stellen aufgetaucht und wir waren immer so einen Step zurück. Dann hatte mein Papa in einem Gespräch auch den Arzt gefragt gehabt, wie lange habe ich denn noch mit meiner Ehefrau? Und dann hatte, meine Mama saß mit im Raum und dann hat er erstmal was ganz anderes geantwortet gehabt und ist erstmal so abgeschweift und hat ihm, während er so abgeschweift ist, ihn einmal nur kurz in die Augen geguckt und meinte, 3 Monate. Und dann hat er weitergeredet gehabt. Und meine Mama hat das gar nicht mitbekommen in dem Moment. Und mein Papa auch erstmal nicht, bis er dann nachts irgendwann mal hochgeschreckt ist und mich angerufen oder mir geschrieben hatte und meinte so, da hat es mir gesagt, 3 Monate. Und ich so, Papa, du hast jetzt schlecht geträumt oder was, ne? Also es war so gefühlt mitten in der Nacht. Und er so, nein, das war 3 Monate. Er hat es mir in die Augen gesagt. Und dann habe ich so mit meinem Papa gestritten, weil ich meinte so, es kann doch nicht so nebenbei laufen, ne? Dass man das so nebenbei sagt. Und bestimmt erinnerst du dich nicht richtig. Und dann hat er mir auch gesagt, nein, deine Mama wird ihren Geburtstag nicht mehr erleben. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Ich habe dann auch meiner Mama gefragt, ne, und meinte so, hat der Arzt irgendwas von 3 Monaten gesagt? Und meine Mama war halt noch ganz klar beim Verstanden. Meinte so, nee, das hätte sie ja mitbekommen. Und ich hatte dann mit diesem Wissen, dass es nur noch 3 Monate sein sollten, habe ich dann auch irgendwie leben müssen mit dem Gedanken, scheiße, vielleicht ist es morgen soweit. Also weil diese Zeitspanne so kurz war, warst du jeden Tag so, ist es jetzt?
Ja.
Oder nicht?
Ja, voll.
Und jetzt kriegt sie gelbe Augen und die Niere versagt und oh Gott, das ist nicht ein Zeichen und so. Und ja, mit so dieser stetigen Angst, weil dieser Zeitrahmen so klein ist zu leben, ist, sind wir wieder nicht besser, nicht schlechter, nicht, ja.
Weil ja dann noch eben alles ein Zeichen dafür sein kann, dass es gleich vorbei sein könnte, dass vielleicht 3 Monate, dass wir die 3 Monate vielleicht gar nicht erst erreichen oder so. Ich versuch's nachzuvollziehen, ich kann es mir so schwer nur vorstellen, weil mit dieser Message stirbt ja eigentlich quasi mit ein Teil von dir mit. Also kann ich...
Ja, voll.
Mal so denken. Und bei uns war es halt also komplett anders. Ich habe halt noch einen Abend vorher ganz normal mit meinem Papa gesprochen, was halt ungewöhnlich war, dass mein Papa relativ früh schon im Bett lag mit meiner Mutter. Kein Techtelmechtel, keine Sorge.
Das war sehr ungewöhnlich, dass sie zusammen im Bett lagen.
Ja, das war komisch. Nee, aber dass Papi da schon im Bett lag und er hatte sich so den ganzen Tag über Unwohlsein beschwert. Und dass ihm halt schwindelig war und er spucken musste. Das ist schon sehr komisch für meinen Papa. Ich erinnere mich daran, als ich noch jünger war, habe ich meinen Papa ein einziges Mal spucken sehen in meinem kompletten Leben. Und es war, als er an Weihnachten eben zu viel Panettone gegessen hatte. Und dass er dann aber ohne jetzt Panettone zu essen wieder spuckt. Seltsam. Und meine Mutter fand es aber eben auch seltsam und wollte ihn ins Krankenhaus bringen. Aber er wollte halt partout nicht und hat sich dagegen gesträubt. Und sie hat ihn 4-5 Mal danach gefragt, ihn auch aufgefordert. Und ich meine, das ist ein 66-jähriger Mann, den zwingst du halt auch nicht ins Krankenhaus zu gehen wegen bisschen Spucken. So, die schicken einen halt weg. Und das wusste mein Papa. Und als ich ihm dann gesagt habe, okay, Bar, wenn du jetzt schon nicht ins Krankenhaus gehen möchtest, lass doch wenigstens morgen zusammen zum Arzt gehen. Ich arbeite erst spät. Dann können wir direkt um 8 hin, wenn es dir nicht besser geht. Und er dann so, ja, okay, das können wir machen. Da hat er halt mit sich reden lassen. Und dann haben wir eben noch so ein bisschen am Bettende geschnackt über Epsteins Liste.
Wow.
Random. Und dann haben wir uns halt verabschiedet. Kuss auf die Backe hier, Kuss auf die Backe da, buonanotte, ab rüber.
So wie du das jetzt erzählst, klingt es wirklich einfach so nach so einem typischen, ja gut, jetzt, hey, wenn es dir morgen nicht besser geht und offensichtlich ging es ihm jetzt ja nicht so schlecht, dass er da schon irgendwie im Bett lag und du nicht mehr richtig mit ihm sprechen konntest, sondern wenn ich da noch normal unterhaltet und dann denkt man, ja komm, hey, dann gehen wir halt morgen zum Arzt, muss man jetzt nicht ein Trara machen und am selben Abend jetzt noch irgendwie ins Krankenhaus. Ne? Ja. Also ist halt irgendwie total nachvollziehbar alles.
Also würde ich auch behaupten, dass das einfach eher entspannt war. So. Dann bin ich halt rüber in meine Wohnung, wir wohnen halt relativ nah voneinander. Wollte schlafen gehen, aber mir ging es halt irgendwie ganz dreckig. Also ich hatte ein ganz komisches Gefühl im Bauch und im Kopf und ich konnte nicht schlafen. Hab versucht zu schlafen, ging nicht, hab dann zu Gott gesprochen, dachte, okay, jetzt ist es besser und ehe ich mich versah, steht meine Mutter halt bei mir in der Wohnung und schreit mir halt nur zu, dass irgendwas mit Papi nicht stimmt, irgendwas stimmt mit Papi nicht. Darauf sind wir halt rübergerannt und da lag er im Bett und hat halt also ganz komisch geatmet, so geröchelt. Da wusste ich halt sofort, okay, hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Sofort einen Notruf abgesetzt und mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen, mit dem Typen an der Leitstelle, der uns halt auch wirklich den Takt vorgegeben hat, die ganze Zeit. Also 12 Minuten hat es gedauert, bis die Notärzte kamen und mich dann halt weggerissen haben von meinem Papa und dann haben die selber mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Aber nach einer knapp über einer halben Stunde war es dann klar, dass das halt nichts mehr gebracht hat. Und das war auch so ein Filmmoment, wenn einer der Notärzte sich erhebt, sich umdreht und meine Mutter und ich standen da an so einem Türrahmen, haben uns an den Händen gehalten und dieser ganzen Szenerie halt dabei zugeguckt, was da jetzt gerade mit Papi passiert. Er steht auf, dreht sich um und schüttelt einfach nur den Kopf. Und es war dann so, okay, guess life is different now.
Kommt es sofort da, kommt es an oder was passiert da?
Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich stand nur da. Ich habe wirklich mich, meine Mutter hat sich so krass an meine Hand gekrallt. Ja. Die hat mich fassungslos angeguckt. Ich habe sie angeguckt und ich bin ins Wohnzimmer rübergegangen, weil ich mir dachte, was mache ich jetzt?
Genau, oder? Mir? Also man fängt ja nicht dann einfach an zu weinen oder so, ne? Also man ist ja, man checkt es ja gar nicht.
Überhaupt nicht. Das war so realitätsfern, was da gerade passiert ist. Und ich weiß noch, wie der Notarzt halt dann mit mir rüber ins Zimmer gegangen ist und er halt gesagt hat, dass sie alles versucht haben, aber dass sie davon ausgehen, dass als sie schon angekommen sind, mein Papa nicht mal mehr Kammerflimmern hatte, weswegen der Defibrillator auch überhaupt nicht angeschlagen hat. Und ja, das war eigentlich gähnende schwarze Leere im Herz und im Kopf. Und dann war es das einfach. Das war schon krass. Der Erste-Hilfe-Kurs ist eben schon eine Weile her, aber wie krass der Kopf noch in der Lage ist, dieses Wissen von damals nochmal so rauszuholen.
Echt?
Aus dem hintersten Eck von deinem
ich
Kopf.
Ich wusste gar nichts.
Ich wusste genau, wie ich meine Hände zu halten habe, wo ich drücken muss bei meinem Papa und so und dann halt der Takt von dem Typ an der Leitstelle am Telefon so jetzt, zack, 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 zack. Und es hältst du ja nicht aus, 12 Minuten lang. Das ist zack anstrengend. Mhm. Boah. Ja, was soll ich sagen? Ganze Mühe umsonst.
Wie war das hart. Mit so Hemmungen vor Körperkontakten der Situation?
Gar nicht, null. Das Einzige, woran ich dachte, war, das ist richtig. Und genauso muss das sein. Und ich habe ja auch, Achtung, das ist vielleicht ein bisschen grob, du gehst ja mit dem ganzen Körpergewicht rein. Und ich habe rechts und links wirklich auch die Rippen von meinem Papa brechen spüren. Und das Einzige, was ich mir dachte, war nur so, oh, das habe ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Wenn die Rippen brechen, ist es ein gutes Zeichen. Zack, weiter. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, boah, wie krass das eigentlich ist. Jetzt würde mich das wahnsinnig abschrecken.
Ja, ja klar. Mhm. Aber man ist da, glaube ich, so im Film einfach. Mhm. Und wie du sagst, man funktioniert einfach.
Komplett.
So.
Tunnelmodus.
In dem Moment, ja. Mhm. Krass. Mhm.
Wie geht's dir genau jetzt in der Situation, wenn du dich da nochmal so reinversetzt? Ich sehe da Stein, der ist in der Hand ganz viel am Hin- und Herreichen.
Das ist gerade auch richtig Muscle Memory in diesem Moment, weil ich habe die Bilder sofort vor Augen, auch wenn ich die Augen schließe. Ich weiß noch ganz genau, wie in welchem Rhythmus sich die Gesichtsfarbe von meinem Papa verändert hat und wie er geguckt hat. Das vergisst man nicht.
Ich finde, du hast es gerade schon so bildhaft irgendwie beschrieben, dass ich es mir selber so vorstellen konnte. Es ist wirklich, ja.
Ich hätte es mir für mich selber und für meine Mutter hätte ich es mir friedlicher gewünscht.
Mhm.
Ja, klar.
Das war echt hektisch.
Wenn du jetzt auch sagst, dass dir das alles so bildhaft noch in Erinnerung bleibt, dass du deinen Vater versucht hast zu reanimieren. Ja, also das ist ja auf jeden Fall, also ich weiß nicht, hast du irgendwie sowas, wo du so zurückdenkst?
Also was jetzt so explizit dann im Todesmoment dann auch?
Ja, genau.
Voll. Also ich war ja auch bei dem Todeszeitpunkt dabei. Meine Mom ist zu Hause gestorben. Sie wollte halt absolut keine Ärzte mehr um sich herum haben und so. Und ich war auch wirklich die einzige Person, die noch an sie ran durfte, sage ich mal. Also mir wurde auch von der Palliativärztin beigebracht, wie ich zum Beispiel Infusionen gebe oder wie ich ihr Medikamente spritze, wie ich sie de facto eigentlich schmerzfrei in den Tod begleite. Und dadurch, dass ich wusste, dass meine Mama keine Ärzte mehr an sich ranlassen wollte und selbst mein Papa nicht, sondern gesagt hat, das ist jetzt deine Aufgabe so gesehen, ich vertraue nur noch dir, war das natürlich eine Bürde, die man aufgenommen hat. Aber ich muss auch sagen, das klingt jetzt total hart, aber vielleicht auch ein bisschen, also mich bringt es immer wieder zum Schmunzeln, weil sie hatte irgendwann mal so viele Medikamente einfach genommen, dass der Magen einfach nicht mehr mitgemacht hat. Also es gibt Pflaster, Medikamentenpflaster quasi, und da kannst du auch Schmerzmittel quasi wirklich einfach auf die Hand oder auf die Haut kleben. Und diese Pflaster, die sind aber, wenn du die abziehst mit der Folie, das ist schon, du musst da ein bisschen rumfrickeln. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht so ganz einfach. Und da gibt es so eine ganz harte Folie dran und so eine ganz leichte. Und die harte Folie, wenn du die abmachst, das ist die Seite, die auf die Haut muss. So, und ich war mal nicht zu Hause und mein Papa hat das übernommen. Und er hat diese leichte Folie abgemacht und die harte war aber noch dran, aber das hat natürlich gar nicht gebappt.
Ja,
weil die ist, es hat gar nicht. Und dann hatte meine Mama an dieser Stelle überall wirklich, es war wirklich so Kinderpflaster, so, weißt du, so Bärchen und keine Ahnung, so Pflänzchen und was weiß ich, so
dass
fixiert,
es hält, oder
dass
wie?
Es hält. Und Papa so, die Scheiße klebt nicht, warum klebt die einfach nicht? Da hat sich damit so Kinderpflastern ausgeholfen und ich war so, ja, Okay, also faktisch gesehen hat meine Mama Schmerzen, aber das ist
aber das wirkt ja auch nicht,
schon,
oder? Nein, das wirkt ja dann gar nicht.
Und meine Mama hat dann gesehen, wie ich diese harte Folie abgemacht habe, das richtig draufgeklebt habe. Und sie war so, Kind, also ab jetzt machst nur noch du das. Und ich so, kann ich irgendwo verstehen? Ja. Aber Papa so, ja, ich mit meinen Fingern, ich hab das nicht hinbekommen. Und der hat wirklich so Wurstfinger, ne?
So einmal mit Gaffertape, einmal um den Arm so fixiert.
Und nicht so ein Kinderpflaster nach dem anderen abgemacht, ey. Oh Gott. Naja, und ab da habe ich das dann halt übernommen, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ist doch vielleicht besser so.
Aber wie ging es dir mit dieser Verantwortung? Also war das so was, wo du einfach so gesagt hast, ja, nee, das passt, ich mach das.
Ja.
So auch für dich selber, weißt du? Oder
weil ja, es war mir eine Ehre, tatsächlich.
Ich hätte das zum Beispiel nicht können, glaube ich. Also meine Eltern haben mich bewusst da auch so ein Stück weit rausgehalten aus dieser Sache. Ohne, dass ich das jetzt auch bewusst so angenommen hätte, diese Rolle. Aber so unterbewusst war das, glaube ich, gut für mich.
Ja.
So, weil ich,
also ich glaube, also hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich es auch nicht gemacht, aber dadurch, dass die Situation einfach so war, wie sie war und sie auch zu Hause war, war das für mich irgendwie doch tatsächlich eine Sache von Ehre oder auch ein bisschen Stolz im Sinne von so dieses, sie hätte das auch für mich gemacht. Mhm. So, wo du das meintest, ah, gucken Sie mal, früher habe ich ihn vorgelesen und jetzt liest er mir vor. Meine Mama hat mir immer sowas vorgesummt, also gar kein Lied, das ist einfach nur so ganz random ein Summen. Und das habe ich dann auch in den letzten Tagen, wo sie da war, wir lagen zusammen auf dem Sofa irgendwie und ich habe mich da so rangekauert irgendwie und ich habe sie auch einfach die ganze Zeit also summend begleitet, weil ich dachte, vielleicht beruhigt sie das irgendwie und auch die ganze Zeit mit Körperkontakt und so und dass sie einfach nicht alleine ist. Es ging mehrere Tage so und dann hatte sie nochmal so einen wachen Moment, aber ab da hat man einfach gemerkt, also der Körper konnte die Giftstoffe nicht mehr abbauen, sie war nicht mehr da. Also irgendwann mal war der Blick auch einfach leer und man hat nur noch gemerkt, dass sie da ist, indem sie halt geatmet hat, aber ansonsten ist da nicht mehr viel passiert. Und die Palliativärzte haben aber trotzdem gesagt, auch wenn es so scheint, als wäre sie überhaupt gar nicht mehr hier und jetzt, ist es oft so, dass sterbende Menschen mehr mitbekommen, als man eigentlich denkt. Vielleicht braucht sie auch Worte, wo sie weiß, dass sie gehen darf. Von wem möchte sie sich nochmal verabschieden? Und dann habe ich, weil unsere Familie einfach nicht so nah wohnt, habe ich jeden Sprachnachrichten schicken lassen und habe sie ihr nach und nach vorspielen lassen. Und dann habe ich halt nochmal von meiner Mama so ein Zeichen bekommen, weil immer wenn eine Stimme kam von einer Person, die sie halt geliebt hat, hat sie schneller geatmet. Und dann wusste ich, okay, ich mache hier vielleicht doch was richtig, weil sie mir dieses von diesem doch irgendwie leblosen Körper, wie er gewirkt hat, doch nochmal so eine Reaktion kam. Dann habe ich das mehrere Stunden und Tage gemacht. Es kamen wirklich viele Sprachnachrichten. Meine Mama war ein sehr geliebter Mensch. Ja, dann irgendwann mal haben Papa und ich halt einfach abwechselnd nur noch die Hände von ihr gehalten. Nach so ein paar Tagen hat man dann einfach auch mal so einen Moment, wo man einfach so Erinnerungen durchgeht mit der Person und dann war es wirklich so, dass Papa und ich in irgendeiner Erinnerung geschwelgt sind und nach 3 Tagen wirklich so zum ersten Mal nochmal aufgelacht haben und genau in der Situation ist sie dann von uns gegangen, also das war dann ihr letzter Atemzug, weil ich auch glaube, dass sie wusste, okay, die kommen schon klar. Mhm. Irgendwie kriegen die das schon hin. Ich erinnere mich echt an alles. So, ich habe dann auch direkt danach das Fenster geöffnet, weil ich dachte, ihre Seele muss ja fliegen und so. Und danach ist aber auch direkt der Schalter umgesprungen in, okay, was machen wir jetzt? Weil Papa wollte eigentlich noch meine Mama zu Hause lassen. Das kann man ja auch bis zu gewissen Stunden in Deutschland, dass die Leiche dann tatsächlich noch verweilen darf zu Hause beispielsweise, wenn sie dort gestorben ist. Ich wollte das gar nicht.
Ja, als du gerade so erzählt hast mit diesem irgendwie sich verabschieden und so dieses, hey, ich glaube, die kommen gut alleine, klar, da konnte ich sehr relaten, weil es bei mir ja eben der Fall war, dass sie im Hospiz war und da habe ich sie schon dann auch regelmäßig besucht, aber das war dann eben an dem Tag, mein Papa war eigentlich gefühlt 24/7 so bei ihr und ich bin dann immer wieder dazugekommen und an dem Tag hatte ich so überlegt, boah, fahre ich nochmal rein heute oder mache ich es nicht? Und mal hab da noch mit meinem Papa telefoniert und der hat eigentlich schon so gemeint, ja, du eigentlich brauchst nicht kommen, passiert eh nicht viel, so spannend ist es nicht nach dem Motto, ne? Und dann war ich so, ah nee, irgendwie, ich fahr heute hin. Und dann bin ich auch hingefahren und ja, war nicht sonderlich spannend tatsächlich, weil sie lag halt so da. Und es war aber auch trotzdem schön, dann bei meinem Papa zu sein. Ja. Und dann saßen wir auch nochmal neben dem Bett, ich habe dann auch irgendwie so mit ihr gesprochen. So, ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch Körperkontakt hatten, ob ich irgendwie ihre Hand gehalten habe oder so, aber das fiel mir dann schon schwer, irgendwie so zu dem Zeitpunkt. Dann saßen wir aber auch da und haben geredet und saßen draußen auf der Terrasse, das weiß ich auch noch. Und da hatte ich auch so irgendwie so das Gefühl, dass sie das so das Gefühl hat, weil wir da halt auch gesessen haben und mein Papa und ich auch eine sehr humorvolle Beziehung haben. Also wir haben da trotzdem dann auch draußen irgendwie gelacht. Ich glaube, das war dann für sie auch so ein Zeichen, so ey, die kommen irgendwie alleine klar. Ich bin dann
abends noch verabredet gewesen mit Freunden in meinem damaligen Tennisverein. Einfach so zum Zusammensitzen, Karten spielen. Und dann war es tatsächlich so, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das so krass absehbar war, aber dann hat mich mein Papa irgendwie so gegen 11 rum angerufen und hat das Handy geklingelt. Da bin ich kurz so raus in den Vorraum. Und dann hat er gesagt, ja, also Mama ist tot. So, oder ich weiß nicht, ich glaube, er hat sogar gesagt, also Mama hat es geschafft. So, das war eher so das, was er dann gesagt hat, weil es war nicht so, es war halt wirklich so diese Zeit in dieser Schwebe, du hast ja auch gesagt, das war so belastend und das war wirklich eher so ein Gefühl, so fast ein Gefühl der Erleichterung in dem Moment, weil diese Zeit und diese Ungewissheit und dann weißt du ja schon, okay, sie ist im Hospiz, es passiert eh nichts mehr, so. Wann ist es soweit? Du wartest eigentlich nur so drauf. Ja. So. Und hat er halt angerufen und gesagt, Mama hat es geschafft. Und ich so, ja, okay, haben wir kurz so gesprochen. Und dann war ich halt so in diesem Vorraum. So, und drin sitzen halt dann so meine Freunde und spielen so Karten. Was macht man dann? So, geht man dann jetzt einfach wieder rein? Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, auch halt kurz durchgeatmet, weil bei mir war es auch nicht so, dass ich dann irgendwie jetzt geweint habe oder so, weil das trotzdem so surreal ist, man checkt es ja nicht. Ja. Und ich meine, ihr wart dann vor Ort dabei, ihr habt das noch gesehen. Bei mir war es dann halt ein Anruf, dann bin ich da wieder rein und also, ja, ich habe es dann, glaube ich, jetzt auch gar nicht so krass publik gemacht, aber so ein paar haben dann schon gefragt, so, ja, ist alles gut? Und dann so, ja, nee, meine Mama ist halt gestorben gerade.
Waren da die Reaktionen?
Ja, wusst halt auch so alle Blicke dann irgendwie auf einen, alle irgendwie halt auch hilflos und dann auch so, ja, oh, sorry, ey. Aber was das Gute war, war dann wirklich so dieses, hey, sollen wir irgendwie was machen oder willst du heim oder sollen wir diesen Abend jetzt abbrechen? Und dann war ich so, ja, nee, weil wo soll ich jetzt hin? So, dann lass lieber hier jetzt einfach so weiter irgendwie zusammen diesen Abend verbringen. Und ich glaube einfach, dass die dann so da waren und das auch dann so relativ normal eigentlich mit mir durchgezogen haben, so diesen Abend dann noch, so ein, zwei Stunden. Das war dann, glaube ich, so das Beste, was sie in der Situation so hätten tun können.
Ich glaube, mir hat extrem geholfen zu sehen, dass meine Mama tot ist, so, um zu realisieren, dass sie gestorben ist. Wann hattest du so den Moment, als du es dann realisiert hast?
Das war trotzdem schon dieser Anruf. Ja. Also das habe ich schon auch gemerkt. Das war trotzdem, ich habe das jetzt nicht gehört und es hat mich kalt gelassen, sondern es war schon wie so ein Stich ins Herz mäßig, so bam, aber halt irgendwie auch so, okay, jetzt habe ich es irgendwie gehört. Das ist auch so das, was ich meine mit, man weiß ja, dass es kommt, man kann sich aber nicht darauf vorbereiten.
Puh, jetzt haben wir mal.
Ey, richtig funny Folge, oder?
Ja, voll. Ja. Jetzt haben wir alle drüber gesprochen, wie die wichtigsten Menschen gefühlt in unserem Leben von uns gegangen sind. Ich glaube auch, also jetzt nicht nur wir haben durchgeatmet, ich glaube auch für die, die zuhören, ist das jetzt erstmal so, okay, jetzt wissen wir, die drei, die haben das und das und das durchlebt. Ich meine, das ist auch das, worauf unser Podcast natürlich basiert, auf unsere Erfahrungen, auf unsere Geschichte. Ne? Jeder Tod sieht anders aus, jeder Sterbeprozess sieht anders aus, auch der Weg dahin. Also ich glaube auch, wir zum Beispiel jetzt mit der Krankheit, ne, haben nochmal ganz andere Symptome wahrgenommen, wie jetzt du zum Beispiel wahrnehmen konntest überhaupt bei einem plötzlichen Tod. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, in dem Moment auch zu sagen ist, wie beängstigend es in der Situation irgendwie wirkt. Also auch, dass zum Beispiel ein Hungergefühl bei den sterbenden Personen aussetzt oder dass auch so dieses Todesrasseln kommt bei den letzten Atemzügen. Röcheln. Das ist dieses Röcheln, genau. Das ist alles sehr beängstigend und das erfährt man vermutlich nicht vorher schon mal, wenn es das erste Mal ist, dass man eben so einen Tod auch begleitet. Aber es ist alles Teil eines natürlichen Prozesses. Und ich finde es schön, dass wir auch in diesem Setting jetzt so unter uns da so offen drüber sprechen können, auch wenn ich das gar nicht so oft mache. Also ich merke auch, ne, ich bin jetzt hier reingekommen, ich wusste, wir nehmen natürlich diese Folge auf, ne, und wir teilen das jetzt mit den Leuten, aber so oft spreche ich da gar nicht drüber. Ich weiß auch jetzt, diese Folge wird mir ein paar Tage hinterherhängen, nochmal so nachhängen. Aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen erleichtert, weil ich das Gefühl habe, hier sitzen Leute, die genau das durchgemacht haben
voll.
Wie ich.
Voll. Und ich gehe voll mit, was das angeht, so ja, das ist hart, darüber zu sprechen und das ist jetzt auch nicht meine liebste Beschäftigung, diesen Moment immer wieder durchzugehen. Aber ich glaube, man kann als Außenstehender viel mehr davon mitnehmen, um zu sehen, was einen oder um zu spüren, was einen vielleicht erwarten könnte irgendwann, als jetzt von jedem lausigen Filmtod, den man im Fernsehen oder so begegnet, weil das hat wirklich am allerwenigsten was mit der Realität zu tun.
Meistens, ja.
Also da ist ja auch nie so ein Röcheln dabei zum Beispiel.
Ja, einerseits finde ich das ganz gut, dass es nicht zu nah an der Realität ist, weil ich sonst bei jedem Film nochmal retraumatisiert werden würde.
Ja, das stimmt.
Und so eine Triggerwarnung kommt ja meistens nicht, dass da gerade jemand stirbt im Film. Deshalb finde ich, ist es ganz gut, dass es einfach so, ach, der ist tot, alles klar.
Ich kann tatsächlich.
Oder brauche ich das gar nicht?
Wie ist es bei dir? Ich kann zum Beispiel wirklich gar keine Filme angucken, wo jemand krebskrank ist. Da ist bei mir sofort Game Over, das gebe ich mir nicht.
Wenn das auch die Geschichte ist.
Ja, nee, also geht nicht. Ich schaue mir das auch nicht an. Weil es gibt ja so Leute, die dann so sagen, ja, nee, ich kann mir das dann trotzdem irgendwie angucken. Und weinen dann halt da gern dazu. Sobald da jemand irgendwie nur anscheinlich irgendwie Krebs hat, bin ich schon direkt wieder raus. Also das will ich mir nicht geben. Ja.
Nee, ihr würdet euch wundern, in wie vielen Filmen irgendjemand einen Herzinfarkt hat oder reanimiert werden muss.
Ja. Das ist stimmt, aber eigentlich auch. Alter. Stimmt, ja.
Das passiert echt oft,
Leute. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Mhm. Aber wie geht's euch dann, also jetzt mal unabhängig von Filmen, aber so in der Situation gerade gesprochen zu haben darüber und jetzt so die Geschichte so mal Revue passiert zu lassen. Also
ich glaube, es ist gut, dass wir das jetzt machen, auch so, so früh bei dem Podcast selber, weil ich brauche das jetzt nicht jedes Mal.
Dann ist weg. Was weg ist, ist weg. Gell? Ja.
Haken dran.
So, Haken dran. To-do erledigt. Ich rede eh schon wenig mit Freunden generell über das Thema, haben wir auch in der letzten Folge besprochen, dass sowas ja generell immer ein Downer ist. Mhm. Aber ich finde wirklich explizit so dieser Moment, und das dann auch nochmal so zu durchleben, ist wirklich echt heavy. Also das ich glaube, man merkt das allein, wenn man jetzt in dieser Folge so drauf achten würde, wenn wir jeweils erzählen, so an unserer Redegeschwindigkeit. Ja. Du wirst schneller, ich glaube, ich werde vielleicht so ein bisschen träger irgendwie in der Erzählweise, weil es mich halt immer belastet, darüber zu sprechen. Und das ist schon ja mit das heavieste Thema so.
Voll. Also wenn wir nicht darüber sprechen, ich erwische mich manchmal dabei, dass ich sehr oft drüber nachdenke oder die Bilder einfach so im Kopf reingeschossen kommen, ganz random. Mhm. Habt ihr das auch, dass ihr so wie so Flashbacks habt? Ganz random.
So super random habe ich das nicht, wenn ich das Schlafzimmer meiner Eltern betrete, sehe ich das noch tatsächlich, aber da gehe ich jetzt nicht so oft rein, also ist das auch okay. Und so im Alltag denke ich eigentlich nicht so oft daran, eigentlich gar nicht, weil ich mich glücklicherweise auf sehr viele schöne Erinnerungen mit meinem Papi fokussieren kann, die mich echt durch jede Stunde tragen.
Überwiegen die auch? Also wenn du an deinen Papa denkst?
Ja, zu 100.000%. Es war echt ein toller Typ, muss ich schon sagen.
War das schon immer so, dass das überwogen hat?
Ja.
Oder
Schon. Also mein Papa war echt, das war ein sehr, sehr, sehr guter Vater. Das kann ich mit der Hand auf dem Herz sagen hier.
Die längste Zeit, die man mit seinen Eltern verbringt, konnte ich ja trotzdem mit ihr verbringen. So, ich bin dann ja schon ausgezogen gewesen, sage ich jetzt mal, ne? Und das ist dann trotzdem das, woran ich mich hauptsächlich erinnere. Also dieser Todeszeitpunkt ist bei mir, glaube ich, gar nicht so einprägsam, wie dann eher diese Momente, die ich auch beschrieben habe, wie als es mir bewusst wurde und diese 2-3 Monate davor, als die Krankheit richtig akut war. Da sind dann immer wieder Bilder, die mir so in den Kopf kommen, auch wenn ich irgendwelche bestimmten Lieder höre oder so. Aber sonst sind es überwiegend die schönen Momente, an die ich denke und die Kraft, die sie mir auch gegeben hat und auch immer noch gibt.
Also wenn ihr das gerade so sagt mit, man hat so die schönen Momente und so, ich hatte das im ersten Jahr gar nicht. Also ich habe nur daran gedacht, wie sie ohne Haare aussieht, wie ich ihr die Haare abrasiert habe, wie wir in die und die und die Klinik gegangen sind. Also diese schönen Momente, die kamen erst jetzt so mit der Zeit, das ist jetzt bei mir auch 3 Jahre her. Also erst das letzte Jahr kann ich so über auch so glückliche Momente mit ihr auch so aus dem tiefsten Herzen sprechen, ohne direkt irgendwie wieder in diese Trauermomente zu sacken, ja.
Voll, ja. Ich glaube, das braucht auch Zeit einfach, habe ich auch so das Gefühl gehabt, definitiv.
Ich auch. Was ich gemacht habe, also auch sehr, sehr schnell, nachdem mein Papa gestorben ist, wahrscheinlich auch noch in der Nacht von der Totenwache, bevor ich dran war, ich habe meinen Bruder abgelöst nämlich, ich lag im Bett und habe mir ganz viele Fotos und Videos von meinem Papa angeguckt, um das Bild halt von ihm tot zu vergessen quasi. Mhm. Was eigentlich hirnlos war, weil ich dann ja Totenwache gehalten habe, so wisst ihr, was ich meine? Aber dann habe ich das danach halt wieder gemacht und das hilft, sich wieder auf das Positive zu fokussieren.
Habt ihr einen Moment vielleicht von so diesem Todeszeitpunkt, sage ich jetzt mal, der euch positiv im Kopf geblieben ist, der euch vielleicht auch bis heute irgendwie hilft oder so?
Da muss ich nochmal kurz cheaten, wie Rosi in der letzten Folge, weil mir fallen gerade 2 Momente ein.
Aha. Habt ihr Momente?
Momentitos. Also der eine Moment waren, also wenn ich das so zusammenfassen kann, war die wirklich die Menschlichkeit von den Notärzten, die da waren, weil als es mit meinem Papa passiert ist und ich da wirklich wie so ein Schluck Wasser im Wohnzimmer stand, war der eine Notarzt ja bei mir und ich habe ihn nur angeguckt und gesagt, kann ich eine Umarmung haben? Und dann haben die mich richtig lang, oder hat er mich richtig lang und fest gedrückt, und es war sehr schön einfach so gehalten zu werden, auch wenn das, der Typ mir völlig fremd war und er gerade noch mit meinem Vater zu tun hatte, war das einfach, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Das war ein schöner Moment. Und der zweite Moment, das fällt mir jetzt so auf, wenn ich halt mit euch so drüber spreche, ist so zu realisieren, wie krass und wie stark man in so einer Ausnahmesituation agieren kann. Also ich weiß, dass ich, wenn so eine Scheiße passiert, noch das letzte bisschen Kraft auf 100.000% pegeln kann und noch alles geben kann. So dieses Wissen pusht mich irgendwie voll. Also das, auch wenn es nichts gebracht hat im Endeffekt, weil Papi ja trotzdem nicht mehr da ist.
Aber das ist ja nicht dein Versagen.
Eben. Das, und das weiß ich, das ist nicht meine Schuld. Aber zu wissen, dass die Power in mir steckt, ist schon
badass.
Ja,
badass.
Von wem du es wohl hast?
Daddy cool.
Hast du einen Moment oder Momente?
Ich habe einen Moment. Okay. Ja. Oder ich glaube, also wenn ich so an diesen Abend denke, dann waren es halt auf jeden Fall so die Leute, die auch vor Ort waren, die das, glaube ich, gut gehandelt haben, weil ich habe auf jeden Fall keine negativen Erinnerungen. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, was sie jetzt irgendwie so zu mir gesagt haben oder wie sie das aufgenommen haben, aber die einfach da waren. Und was ich auch noch weiß, als ich dann so heimgelaufen bin, auch einer Freundin so geschrieben habe und halt einfach auch gesagt hat, hey, ich kann auch jetzt zu dir kommen sofort, und ja, einfach da war in dem Moment.
Ich glaube, mein Moment ist der Moment, den meine Mama mir nochmal geschenkt hatte, also von dem ich auch gerade schon gesprochen habe, so diese letzten Worte von ihr, ich glaube an dich, das hat mich seitdem so getragen und beflügelt, deshalb ich glaube, das ist echt mein Moment. Mir hilft es aber auch extrem zu wissen, okay, man hätte jetzt im Nachhinein, ne, dieses hätte Fahrradkette, man hätte nichts retten können, man hätte nichts anders machen können.
Nee. Ja.
Alles ist extrem schockierend und ich glaube auch wirklich traumatisch, was da passiert ist, auch in unseren Geschichten, aber die Sterbeprozesse sind so unterschiedlich, und wie unsere Eltern vor uns gegangen sind oder Teile unserer Eltern vor uns gegangen sind, das sind alles Erfahrungen, die wir leider nicht mehr aus unserem Leben ausgrenzen können. Aber ich finde es schön, dass wir so offen darüber sprechen können und auch diesen Raum öffnen können, dass andere sich vielleicht dann auch verstandener fühlen und merken, dass sie nicht alleine sind mit ihren Schicksalen. Und wir da einfach vielleicht irgendwie gemeinsam durch die Trauer gehen können mit den Leuten, die uns hier zuhören oder zuschauen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja.
Und es ist ja auch total spannend zu sehen, wie wir zum Beispiel unterschiedlich in den Situationen getickt haben. Und dazu gibt es zum Beispiel auch einen Podcast, der heißt Wie wir ticken. Und der guckt sich an, wie Menschen in unterschiedlichen Situationen agieren. Also zum Beispiel, wenn man geghostet wird, wenn man mit einer schwerkranken Person zusammenlebt oder wenn man zum Beispiel auch unter Meditation steht und guckt, wie man da eigentlich so drauf reagiert. Und diesen Podcast, den findet ihr bei ARD Sounds.
Jetzt haben wir in der Folge ja schon viel drüber gesprochen, Todeszeitpunkt, aber was passiert danach? Ne, da kommt nämlich eine ganze Menge Arbeit auf einen zu, beziehungsweise habt ihr da einiges zu beigetragen. Ich muss sagen, ich hatte irgendwie das Glück, dass das Thema Bürokratie so ein Stück weit dann von meinem Papa übernommen wurde und von meiner Tante, die dann sich um Themen wie Bestattung, Beerdigung, alles Mögliche eben gekümmert haben. Deswegen bin ich in der nächsten Folge nicht dabei, aber dafür haben wir da einen ganz tollen Gast für euch, nämlich Luis Bauer. Das ist ein junger Bestatter und er spricht auch auf Social Media eben über seine Arbeit, und der kann uns da ganz sicher nochmal interessante Einblicke geben, was da genau auf einen zukommt und wie man dann eben auch am besten damit umgeht. Und ihr könnt dann von euren eigenen Erfahrungen, du hast ziemlich viel gehandelt, das weiß ich.
Ja, auch, ja. Aber Ju, glaub auch richtig viel.
Ja. Deswegen, ich nehme mich da raus. Bürokratie könnt ihr machen, zusammen mit Luis, dann nächste Woche. Und da freuen wir uns, wenn ihr da auch wieder einschaltet.
Schaltet ein, super gerne, auf YouTube. Und zwar auf dem SWR-Kanal von Deep Talk. Da gibt es uns zu sehen als Videopodcast. Wenn euch Hören ausreicht, dann schaltet gerne bei ARD Sounds ein. Und überall da, wo es Podcasts gibt, da gibt es uns auch. Ansonsten folgt uns, unterstützt uns, bewertet uns, damit wir gemeinsam durch die Trauer gehen können.
Das war Tod und Jetzt, gemeinsam durch die Trauer. Ein ARD-Podcast vom SWR. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter todundjetzt@swr.de.